Kapital, der Wirtschaftspodcast.
Und es geht wieder los mit einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur beim Wirtschaftsmagazin Kapital. Es regt sich etwas in Deutschland. Und ausnahmsweise, so könnte man sagen, regt sich da etwas in die positive Richtung. Nach einer langen Phase der Stagnation in unserer Volkswirtschaft kommt so ganz allmählich offenbar so etwas wie eine kleine Erholung in Gang. Die Unternehmen bekommen mehr Aufträge, die Baugenehmigungen nehmen zu und auch der Export kommt so langsam wieder in Gang. Natürlich muss man bei all dem sehr vorsichtig sein. Die größte Industrie dieses Landes, nämlich die Autohersteller, legen ein schlechtes Ergebnis nach dem anderen vor. Die Chemie leidet weiterhin unter sehr hohen Energiekosten. Und doch gibt es eben auch ziemlich viele Unternehmen, die inzwischen wieder ordentlich Umsatz und Gewinn machen. In unserer neuen Kapitalausgabe, die an diesem Samstag an die Kioske kommt, gehen meine Kollegen sehr ausführlich auf diese interessante und spannende Entwicklung ein. Ich spreche heute vorab schon einmal mit jemandem darüber, die von Berufswegen ganz nüchtern auf diese Zahlen schaut, und zwar mit Geraldine Dani-Knedlik. Das ist die Konjunkturchefin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, in Berlin. Dani-Knedlik war, vielleicht werden sich einige erinnern, schon vor einem Jahr einmal in diesem Podcast zu Gast. Und man sieht wirklich an dem, was sie uns gleich sagen wird, wie viel in so einem Jahr geschehen kann und warum es daher aktuell auch so unfassbar schwer ist, die Entwicklung einer Volkswirtschaft seriös vorherzusagen. Eins aber ist klar. Das große Programm der Staatsausgaben unter Kanzler Friedrich Merz, das ja unter dem Kürzel SWIC Karriere gemacht hat, das steht für Sondervermögen, Infrastruktur und Klimaneutralität, dieses gewaltige Ausgabenpaket also, es scheint allmählich zu greifen. Herzlich willkommen mal wieder bei uns im Podcast, muss man sagen, Geraldine Dani-Knedlik.
Hallo, schön, dass ich da sein kann.
Es freut mich auch sehr. Wir wollen ja über Konjunktur sprechen und über die Wachstumserwartungen auch, die wir in diesem Land haben. Und wir haben da aus meiner Sicht so ein bisschen eine Achterbahnfahrt hinter uns. Wir haben vor einem Jahr gesprochen, ungefähr hier so an dieser Stelle. Und damals sah es eigentlich ganz gut aus. Wir hatten das Sondervermögen der Bundesregierung, wir hatten Ausgabenpläne des Staats. Es sah alles danach aus, als könnte so ein staatlich induziertes Wachstum losgehen. Dann kam eine etwas enttäuschte Erwartung. Wir hatten Quartale mit Nullwachstum eigentlich in Deutschland. Wir haben einen Katzenjammer gesehen, so ein bisschen auch aus der Wirtschaft. Dann kam auch noch der Iran-Krieg mit steigenden Energiepreisen und die ganzen Erwartungen gingen wieder runter. Und jetzt geht das irgendwie wieder in die andere Richtung. Es gibt die ersten Ökonomen, die sagen, naja, wir können vielleicht doch 1% Wachstum in diesem Jahr schaffen. Klären Sie uns auf, wohin geht die Reise?
Ja, also das letzte Mal, als wir gesprochen haben, hatten wir ja vorhergesehen, dass wir in diesem Jahr, also in 2026, doch deutlich über 1% Wachstum erwartet hatten. So zwischen 1,5, 1,3 waren damals die Schätzung und dann für nächstes Jahr kräftige 1,8, 1,6%. Jetzt vergleicht man diese Prognosen mit den letzten Prognosen im Sommer, also ich sag mal so vor den Sommerferien, dann sah das eher im deutlich unter 1% aus. Also die meisten lagen so zwischen 0,3 bis vielleicht 0,5 für dieses Jahr und im kommenden Jahr auch entweder nur knapp 1 oder etwas darunter. Unsere Sommerprognose lag bei 0,5 für das laufende Jahr und 0,8 für das kommende Jahr. Und großer Treiber war eben die Auseinandersetzung im Iran und die entsprechend hohen Öl- und Gaspreise und die Belastungen, die daraus entstehen, die eben diesem staatlichen Faktor entgegenwirken. Und jetzt ist es so, dass wir kurz vor unserer Herbstprognose stehen. Dafür stehen wir sozusagen schon in den Startlöchern und fangen an, die Indikatorik anzuschauen. Und da sehen wir, dass es sich etwas besser entwickelt hat im ersten und zweiten Quartal vor allen Dingen, als das die meisten erwartet hatten. Also vielleicht diese Auswirkungen des Iran-Kriegs etwas milder ausgefallen sind als erwartet. Und zum anderen ist es so, dass wir eine neue Datengrundlage haben. Also das Bruttoinlandsprodukt wurde noch einmal revidiert. Auch die Werte der Vergangenheit wurden noch einmal revidiert. Und das in Summe führt dazu, dass selbst wenn ich zum Beispiel an meiner DEW-Prognose, an unserer Hausprognose nichts ändere, sondern nur die aktuelle Datenlage einspeise, dann lande ich schon bei ungefähr 1% in diesem Jahr. Also ohne meine Einschätzung jetzt vom Sommer nochmal zu aktualisieren, allein die faktische Datenlage, wie viel Bruttoinlandsprodukt, wie viel Wachstum hatten wir in der Vergangenheit, führt dann dazu, dass ich schon knapp unter 1% liege. Oder ungefähr 1%
liege. Das muss man vielleicht mal ganz kurz nochmal erklären für alle, die in dieser Systematik nicht so drin sind. Also wir haben einen sogenannten Basiseffekt sozusagen. Es gibt einige Zahlen aus der Vergangenheit, die nach unten revidiert worden sind. Das heißt, wir hatten schlechtere Quartale, als sie eigentlich gemeldet worden sind. Was wiederum bedeutet, dass wenn wir jetzt Wachstum sehen, dass es am Ende besser ausfällt als gedacht. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also es gibt da zwei Faktoren. Einmal ist das zweite Quartal kräftiger ausgefallen und wir haben mehr statistischen Überhang, nennt man das, aus dem vergangenen Jahr. Also man kann sich das so vorstellen, das Wachstum ist berechnet aus dem Bruttoinlandsprodukt vom vorherigen Jahr und dem laufenden Jahr. Und je nachdem, wie ich welche Zahlen ändere, ergibt sich daraus eine entsprechend andere Wachstumsrate. Und jetzt ist es genau so, wie Sie das gesagt hatten, dass wir eben etwas mehr statistischen Überhang haben und gleichzeitig das zweite Quartal positiv ausgefallen ist, kräftig ausgefallen ist. Und das führt dann eben dazu, dass wir eben ohne irgendetwas zu ändern auf einmal eine höhere Wachstumsrate haben. Jetzt muss man nochmal überlegen, gegeben die aktuellen Zahlen, wie bewerte ich das eigentlich? Also wie ist eigentlich meine neue Realität, in der ich bin, Datenrealität? Und was müsste jetzt noch an meinen Einschätzungen vorausschauend sozusagen geändert werden? Und da gibt es natürlich mehrere Faktoren, wie auch schon zu Beginn des Jahres die Energiepreiskrise, die durch den Iran-Krieg verursacht wird. Da kam es jetzt jüngst zu weiteren Eskalationen. Wir sehen auch, dass der Ölpreis darauf reagiert, auch der Gaspreis. Wir sind praktisch schon bei ungefähr der Hälfte von dem, was wir im Frühjahr gesehen haben beim Ölpreis. Da muss man sicherlich eine Annahme treffen, wie geht das weiter? Was bedeutet das dann? Und dann kommen noch weitere Faktoren hinzu, nämlich das Niedrigwasser, was wir gerade im Rhein sehen, ist sicherlich ein weiterer Faktor, plus die große Dürreperiode, die wir jetzt zumindest im Juni, Juli gesehen haben, die dürfte, das ist ja sozusagen der Grund, warum das Wasser so niedrig ist oder ein Grund. Das sind sicherlich zwei wichtige dämpfende Faktoren jetzt im laufenden Quartal und auch darüber hinaus. Darüber müssen wir Einschätzungen finden. Und positiv zu bewerten ist sicherlich, dass wir weiterhin eben größere staatliche Ausgaben haben, die zumindest die Wirtschaft stützen könnten.
Sie geben uns ja sozusagen so ein bisschen Einblick in Ihren Werdungsprozess, was die nächste Prognose angeht. Das ist ja sehr nett und wahrscheinlich eher ungewöhnlich, aber auch ganz hilfreich, finde ich. Also wir können ja vielleicht mal versuchen, diese einzelnen Faktoren so ein bisschen durchzugehen. Wir sehen ja zum Beispiel steigende Auftragseingänge in der deutschen Wirtschaft. Wir sehen auch ganz gute Zahlen vom Export. Wir sehen tatsächlich steigende Baugenehmigungen. Gut, das schlägt sich jetzt noch nicht konjunkturell nieder. Das sind erstmal nur Genehmigungen. Aber irgendwie gibt es ja sozusagen auch in den Fundamentalzahlen Werte, die in eine positive Richtung gehen. Sind das alles aus Ihrer Sicht nur so Einzelausschläge oder steht da tatsächlich ein Trend hinter?
Da muss man genau prüfen, welche Indikatoren man sich anschaut. Also bei den Auftragseingängen, da sehen wir jetzt schon seit längerem, dass die sich mehren. Und da sehen wir auch, dass die sich vor allen Dingen aus dem Inland mehren. Das kann man so interpretieren, dass dahinter zum Beispiel Großaufträge für Rüstung stecken, dass da aus der Rüstungsindustrie mehr kommt, mehr aus dem Inland kommt. Das passt dazu, dass die Exporte die waren jetzt positiver, als wir das zuletzt erwartet haben, aber die sind im Vergleich zu den letzten paar Jahren immer noch sehr schwach. Das passt gut zu diesen schwachen Exporten, das passt gut zu der schwachen privaten Ausrüstungsinvestition, die wir gesehen haben bislang. Und das passt zu dieser Schwäche der Industrie, die wir ja schon seit mehreren Jahren beobachten, der klassischen Industrie, also Automobilindustrie, Chemieindustrie, energieintensive Unternehmen insgesamt in Deutschland. Das passt da sehr gut dazu, weil wenn wir da eine stärkere Erholung sehen würden, dann würden wir erwarten, dass vielleicht eben mehr Nachfrage und Auftragseingänge aus dem Ausland kommen würden, aus dem europäischen Ausland und auch insgesamt aus dem außereuropäischen Ausland. Das sehen wir aber nicht. Das wäre sozusagen die Interpretation, die man jetzt an diesen gestiegenen und auch durchaus immer wieder jetzt in letzter Zeit angestiegenen Auftragseingängen, wie man die interpretieren könnte.
Das heißt, diese steigenden Auftragseingänge, das ist im Wesentlichen dann tatsächlich Aufträge für die Rüstungsindustrie oder für rüstungsnahe Unternehmen, beziehungsweise ist Teil dieses Sondervermögens, also dieser staatlich induzierten Sonderkonjunktur.
Das könnte man so interpretieren. Wir können das natürlich nicht genau verifizieren, was genau dahinter steht. Gerade bei Rüstungsaufträgen und auch der Rüstungsindustrie gibt es Sicherheitsvorkehrungen, die dafür sorgen, dass wir aus den öffentlichen Statistiken nicht genau Rückschlüsse für die Wertschöpfung einzelner Rüstungszweige, Wirtschaftszweige dann der Rüstungsindustrie ziehen können, damit das eben auch nicht ausländische Parteien machen können. Also es gibt da eine gewisse, da fahren wir so ein bisschen auf Sicht, sagen wir das mal so, weil wir das gar nicht so genau, runterbrechen können, weil wir eben wissen, okay, da werden Stellen freigelassen, wo wir keine konkreten Zahlen haben, eben aus sicherheitspolitischen Gründen. Das heißt, man robbt sich jetzt sozusagen über erweiterte Indikatorik an das ganze Thema Wertschöpfung durch Rüstung ran. Eine Sache sind die Auftragseingänge. Eine andere Sache, die man sich anschauen kann, sind zum Beispiel Umsätze beim sonstigen Fahrzeugbau. Das ist noch eine aufschlussreichere Statistik, weil im sonstigen Fahrzeugbau eben viel Rüstung mit drinstecken könnte. Und da ist ein ähnliches Bild. Die Umsätze haben sich eigentlich positiv bzw. stabil entwickelt. Und da könnte man auch davon ausgehen, okay, das passt zusammen zu diesen größeren Auftragseingängen aus dem Inland. Das könnte sein, dass das durch höhere Aufträge oder Produktion von Rüstung oder rüstungsnahen Gütern passiert ist.
Jetzt haben Sie ja selbst schon gerade so ein bisschen von der Schwäche der deutschen Industrie gesprochen. Das ist auch vielfach hier in diesem Podcast schon Thema gewesen. Klar, Autoindustrie, das große Problemkind, auch die chemische Industrie, weil sie stark von Energiepreisen abhängig ist. Aber es ist ja nicht so, dass die komplette deutsche Wirtschaft leidet. Wir haben ja durchaus Unternehmen, auch große Konzerne, die super laufen. Also kann man ein bisschen was über unterschiedliche Sektoren sagen, wie sich unterschiedliche Sektoren entwickeln?
Also ich sag's mal so, von der prognostischen Sicht sehen wir erstmal, wenn wir ganz aus Vogelperspektive drauf gucken, dann sehen wir erstmal, dass das verarbeitende Gewerbe eigentlich eher schlechter läuft, jetzt sich aber auch einigermaßen stabilisiert oder so eine Bodenbildung hat. Im verarbeitenden Gewerbe sind eben unsere klassischen Exportschlager enthalten, Metallverarbeitung, Chemie, Automobil, Maschinenbau und so weiter. Dann gibt es den großen Bereich, der auch immer weiter an Relevanz gewinnt, des öffentlichen Sektors. Der wird durchweg ausgeweitet. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Und das sehen wir auf der einen Seite, wenn wir das in den Wirtschaftszweigen anschauen. Das sehen wir aber auch, wenn wir das verwendungsseitig anschauen. Also zum Beispiel der öffentliche Konsum war sehr stark. Es ist auch davon auszugehen, dass er weiterhin sich kräftig entwickelt.
Also da wären dann auch wieder Rüstungsaufträge drin beispielsweise?
Ja, aber auch in den öffentlichen Investitionen. Die haben sich auch stark entwickelt. Das ist an sich eine kleine, sehr schwankende Komponente. Aber ja, da würde man das dann zum Teil auch sehen, genau. Wohingegen der private Teil, eben private Ausrüstungsinvestitionen, Bauinvestitionen und private Bauinvestitionen und privater Konsum eher sehr schleppend war.
Jetzt wäre ja so die klassische Erwartung, okay, wir haben einen Staat, der mehr ausgibt, der ja auch mehr investiert tatsächlich. Dann müsste sich da ja irgendwann dann so der Effekt anschließen, dass die Privatwirtschaft auch davon profitiert. Klassischer Keynesianismus, wenn man so will. Wird es kommen oder ist dieser Mechanismus gestört?
Das kommt auf die Art, also erstmal, ich denke nicht, dass der Mechanismus grundsätzlich gestört ist. Es kommt aber auf verschiedene Faktoren an, wie stark er ausgeprägt ist. Also zum Beispiel kommt es darauf an, was die Kapazitätsauslastung in dem Bereich ist, den ich staatlich fördere oder wo die staatlichen Investitionen hinfallen. Also sprich, es kommt darauf an, zum Beispiel bei Bauinvestitionen, wie ausgelastet sind eigentlich die Bauunternehmer und die Unternehmen in diesem Bereich und wie viel mehr Nachfrage können die überhaupt sozusagen absorbieren. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wie wird das dann weitergegeben, also an die Verbraucherinnen und Verbraucher. Das wäre so die kurzfristige Perspektive. Die längerfristige Perspektive ist dann, was bringt uns das langfristig für unsere Produktivität? Genau, also würde ich das mal zusammenfassen.
Sie haben vorhin gesagt, dass was nicht sichtbar ist, dass aus dem europäischen Ausland große Auftragseingänge in Deutschland eintreffen, dass wir sozusagen, dass es im Wesentlichen Inlandsnachfrage ist, die da steigt. Jetzt sehen wir ja aber in Europa durchaus Länder, die deutlich besser laufen als Deutschland. Spanien beispielsweise oder Polen, Länder, mit denen wir auch recht eng verknüpft sind ökonomisch. Kann man schon sagen, warum das da sozusagen keinen Nachfrageschub gibt von dieser Seite? Sollte man ja erstmal erwarten, dass dann, wenn die laufen, dass da auch Maschinenbau-Nachfrage kommt oder so.
Also da kommt es natürlich darauf an, in welchen Bereichen diese europäischen oder unsere europäischen Nachbarvolkswirtschaften stark sind. Und wenn die eben im privaten Konsum und im Dienstleistungsbereich stark sind, dann adressiert das nicht unsere Kernexportschlager, sondern dann profitieren wir da eher weniger davon. Wenn das aber zum Beispiel im Bereich von Rüstung ist, wovon man ja auch ausgehen könnte, dann ist es sicherlich so, dass wir da durchaus von profitieren könnten. In Summe ist es aber so, dass wir die nachlassende Nachfrage aus China und auch zum Teil aus den USA nicht so einfach kompensieren können mit Nachfrage aus den europäischen Nachbarländern, weil das einfach in Summe sehr groß ist und eben in andere Bereiche fällt.
Ja, ich würde gerne noch zum Thema Energiepreise nachfragen, das Sie vorhin ja auch schon angesprochen hatten. Das ist so ein bisschen so der Schock des Jahres gewesen mit dem Iran-Krieg im Frühjahr. Man hatte ja, als das Jahr losging, dachte man, okay, das könnte ganz okay werden oder ganz gut sich entwickeln. Dann kam der Iran-Krieg und hat da viele Hoffnungen zunichte gemacht. Wirken sich denn diese Energiepreise tatsächlich so stark aus, wie man am Anfang befürchtet hatte? Oder gibt es da langsam auch so einen Anpassungseffekt der deutschen Unternehmen?
Also bei der Energiepreiskrise stellt sich dann jetzt sozusagen die Frage, sehen wir eigentlich nochmal ein 2022 2.0? Ja. Und wir denken, dass das nicht der Fall ist, aus verschiedenen Gründen. Also einmal ist ein anderer Energieträger hauptsächlich betroffen. Also im Vergleich zu der Energiepreiskrise in 2022 sind jetzt nicht hauptsächlich Gaspreise betroffen und Gasangebot, sondern eben Rohöl. Das ist dahingehend anders, dass Rohöl auf der einen Seite mehr substituierbar ist durch alternative AnbieterInnen aus anderen Ländern sozusagen. Während der Krise 2022, 2023 hatten wir eine hohe Abhängigkeit von Gaslieferungen aus Russland. Das insbesondere Deutschland war da sehr exponiert. Also es ist einfach ein anderer Schock sozusagen. Man konnte diese Gaslieferungen nicht so einfach substituieren. Dazu musste man ja erstmal sozusagen LNG-Terminals schaffen und überhaupt Infrastruktur schaffen, damit es substituierbar ist. Das ist jetzt nicht der Fall. Also Öl, die Infrastruktur, um Rohöl zu substituieren, die ist schon da. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass der Ölpreis zwar in der Spitze sehr stark angestiegen ist, ähnlich wie 2022, 2023, aber dass er auch über den Frühsommer relativ schnell wieder gesunken ist. Da kann man sich einmal die Frage stellen, wieso kam es da eigentlich nicht zu einem großen weltweiten Schock? Das hatten einige erwartet, gerade weil insbesondere China und entsprechend auch Südostasien sehr abhängig war, noch abhängiger von dieser Lieferung von Öl durch die Straße von Hormuz, als wir das eigentlich sind. Aber da stellte sich heraus, dass eben anscheinend China zum einen größere Rohöllager hatte und zum anderen eben auch auf Teile von Rohöl und entsprechenden Produkten verzichten konnte, zumindest vorübergehend in den Preisspitzen, was die Weltlage für den Preis etwas entspannt hat. Genau, und entsprechend ist jetzt die Frage, wie das im laufenden Quartal und im vierten Quartal weitergeht. Also in Summe fällt es etwas milder aus, als wir das erwartet haben.
Ich glaube, dieser Nachfragerückgang aus China ist fast ein Thema für einen eigenen Podcast nochmal mit jemandem, der da vielleicht aus China kommt oder aber es ist ja tatsächlich so ein bisschen ein Mysterium. Man weiß gar nicht genau, die haben so viel Nachfrage oder Lieferausfall kompensiert. Das ist noch nicht so ganz auserklärt, glaube ich, die Geschichte. Aber ein Thema, glaube ich, für einen anderen Tag. Ich würde gerne noch zu einem anderen Punkt kommen. Sie hatten eingangs auch die Ernteausfälle bzw. die Dürrefolgen und die Folge des Niedrigwassers angesprochen. Wie ist da der Mechanismus? Also was kann das dann tatsächlich konjunkturell für Folgen haben?
Also der Mechanismus ist der folgende, dass über den Rhein ungefähr 5% des Güterverkehrs kommt für Energie in hauptsächlich energieintensive Industrie, also Chemie, Metallerzeuger. Da kann man sich so Güter vorstellen wie Vorprodukte für die Chemieproduktion, Kies, solche größeren Gütermengen werden dann über den Rhein üblicherweise transportiert. Und bei den historisch niedrigen Wasserständen kann das nicht mehr passieren in vollem Umfang. Das heißt, zum einen steigen sozusagen die Transportkosten, weil man könnte ja perspektivisch oder theoretisch kann man natürlich über andere Fahrzeuge oder über andere Wege jetzt diesen Transport organisieren, also Schiene oder Straße. Das ist aber einfach viel kostenintensiver, ist eine Kostenfrage. Und das ist, zum Teil wird das sicherlich gemacht und zu einem anderen Teil wird dann Produktion vielleicht erstmal runtergesetzt. Und die Frage ist, wie lange das dauert, weil im ersten Moment ist das ja eine verschobene Produktion. Wie viel kann das jetzt kosten und wie viel macht das aus? Also das kann schon durchaus 1-2 Zehntel Wachstum im Quartal ausmachen. Es kann auch mehr ausmachen übers Jahr. Wie gesagt, das kommt ein bisschen darauf an, wie lange das Niedrigwasser zu Produktionsausfällen oder zu höheren Kosten dann führt. Und das kann sich auch darauf auswirken, was für ein Preis dann am Ende verlangt wird. Aber insgesamt gestaltet sich das noch relativ moderat. Mhm. Also wenn wir jetzt unsere Prognose starten, dann beobachten wir das natürlich. Wir schätzen das auch nochmal ab, quantitativ, was das bedeuten kann. Aber es ist ein Faktor von vielen, die wir analysieren müssen. Es wird nicht der entscheidende Faktor sein, ob wir ein Minus, eine Null oder was Positives im laufenden Quartal sehen. Da gibt es andere Faktoren, die da eben entscheidender sind.
Und über zumindest einige oder viele dieser Faktoren haben wir heute auch hier gesprochen, sehr ausführlich, haben das etwas durchdekliniert. Ich weiß, Sie sind naturgemäß von Berufs wegen ein Zahlenmensch. Trotzdem vielleicht so ein bisschen als letzte Frage, wie ist Ihr Gefühl fürs nächste Jahr?
Fürs nächste Jahr, ich denke, dass wir, ich habe ein positives Gefühl. Ich denke, der Aufschwung, den wir gesehen haben, der wird sich verfestigen. Vielleicht nicht unbedingt durch die Faktoren, die wir uns wünschen würden, nämlich, dass wir stärker aus wirtschaftlicher, privatwirtschaftlicher Sicht werden, sondern einfach de facto erstmal, weil staatliche Maßnahmen jetzt über das Jahr an Fahrt gewinnen. Gerade bei dem Sondervermögen sehen wir das. Pläne werden erstellt. Es wird vergeben, Ausschreibungen werden getätigt und das wird uns über das kommende Jahr und das Jahr danach sicherlich noch begleiten. Das könnte auch dazu führen, dass es eben in die Privatwirtschaft überschwappt und vielleicht ja auch unsere Stimmung, unsere generelle Stimmung und Erwartungshaltung hier in Deutschland etwas positiver stimmt.
Also das, worauf wir alle warten. Und Sie stürzen sich jetzt ins Zahlenwerk für die nächste Prognose. Ganz herzlichen Dank, Geraldine Dani Knedlik.
Ja, vielen Dank.
Ja, mit den Gefühlen ist es in der Ökonomie so eine Sache. Ich habe Geraldine Dani Knedlik auch deshalb danach gefragt, weil die Wirtschaftswissenschaft eben nur oberflächlich eine reine Zahlenangelegenheit ist. Also die Psychologie, die Wahrnehmung dessen, was ist, spielt mindestens eine ebenso große Rolle wie die reinen harten Zahlen. Beispiel, wenn die Menschen eine Lage als besser wahrnehmen, als sie tatsächlich ist, dann geben sie unter Umständen auch mehr aus, was dann wiederum die Lage für die Unternehmen tatsächlich besser macht, also die ursprüngliche Annahme bestätigt. Und das Gleiche gilt auch umgekehrt. Wenn schlechte Stimmung herrscht, dann neigen die Menschen dazu, möglicherweise weniger auszugeben, weniger zu investieren, was dann wiederum tatsächlich zu einer schlechteren Lage beiträgt. Das alles ist eine alte Erkenntnis und es fällt seit jeher schwer, sie in ökonomische Modelle zu integrieren. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sage ich vielen Dank, dass Sie wieder dabei gewesen sind. Um den redaktionellen Schnitt dieser Folge hat sich Lucille Garnière gekümmert und den Feinschliff hat Antonin Sonnen besorgt. Bleiben Sie optimistisch und seien Sie doch wieder dabei, wenn der nächste Kapitalwirtschaftspodcast erscheint. Überall da, wo es Podcasts gibt. Bis dahin wünsche ich, Nils Kreimeier, alles Gute und sage Tschüss.
Kapital. Der Wirtschaftspodcast.